Anstoß und Aperitif. Hier kommt die unschlagbare Mischung aus Toren, Tellern und totaler Eskalation. Sascha und Dino servieren euch jede Woche das perfekte Menü. Eine Prise Bundesliga-Anekdoten, Löffel, Küchenchaos und ganz viel ungefiltertes, dummes Zeug, das können sie gut auf die Ohren. Das ist die Gourmet-Grätsche. Sascha Dumm und Dino Engelhardt, los geht's, ich hört mir an, empfohlen von Markus Krebs. Die Älteren erinnern sich.
Sascha, Dino. Eine lange, anstrengende, harte, aber auch für beide Seiten erfolgreiche Zeit ist nun zu Ende gegangen.
Das stimmt.
Für alle, die da jetzt nicht ganz so im Bilde sind, die uns vielleicht zum ersten Mal hören oder einfach die letzten ein, zwei Folgen verschlafen haben, ein kurzes Update. Dieser werte Herr Sascha Dumm und meine Wenigkeit hatten eine knapp 4 Wochen lang andauernde Challenge. Worum es genau ging, wirst du jetzt gleich einfach nochmal kurz zusammenfassen, würde ich behaupten. Und ich präsentiere dann die Ergebnisse. Ist das für dich genehm?
Das ist völlig in Ordnung.
Gut, dann erklär doch mal, worum es in unserer Challenge ging.
Dass zwei übergewichtige Menschen versuchen, innerhalb von 4 Wochen
mollig,
möglichst viel Körperfett in Prozent zu verlieren.
Genau.
Wir hatten uns eine Körperfettwaage geholt.
Ja, die beste.
Die beste, die Amazon beste je zu bieten hatte.
Ja.
Die ist jetzt, glaube ich, auch aus dem Sortiment wegen
fehlerhaft. Ich glaube, die ist wirklich, Batterien. Ich glaube, die ist Schrott. Aber egal.
Ja. Aber wir hatten beide das gleiche. Die gleiche Ausgangswaage und die gleiche Endwaage und mit unterschiedlichen Herangehensweisen. Du mit der, ich verzichte auf Zucker, ich mit der, ich verzichte auf weitestgehend auf Zucker und auf Kohlenhydrate.
Genau.
Und dann darfst du jetzt unsere Startdaten nennen und unsere Enddaten, damit die Leute ja auch wissen, wer gewonnen hat.
Also, meine Startdaten waren 103,9 Kilo Gesamtgewicht und 29,0% Körperfettanteil. Also,
das ist immer noch lustig.
Ja, ich sage ja, ich bestand zu einem Drittel aus Butter. Bei dir waren es insgesamt 98,1 Kilo Gesamtgewicht und 27,9% Körperfett. Ebenfalls beides.
Adipös. Zu viel.
Ja, so weit würde ich nicht gehen, aber viel zu viel.
Ja.
So. Jetzt nehmen wir erst einmal.
Ich hätte es auch schöner gefunden, weil jetzt haust du die Zahlen so raus.
Ja.
Wenn du angefangen hättest mit deinem Startgewicht, deinem Endgewicht, deiner Startprozentzahl in Fett und deiner Endprozentzahl in Fett, weil so hast du jetzt 4 Zahlen und das könnte die Leute verwirren.
Nein, wir haben. Bitte, die sind alle schlau. Die haben einen Zettel und
Stift. Ach ja, wir sind ja live.
Richtig, genau. Die haben Zettel und Stift und die rechnen ja immer mit. Okay, pass auf. Ich habe insgesamt knapp 5,5 Kilo reines Gewicht verloren. Du hast fast 10 Kilo verloren. Das waren, glaube ich, 9,7, 9,8.
Ja.
Das ist das eine.
Aber darum ging es nicht.
Nein, genau. Darum ging es erstmal gar nicht.
Nein.
Denn es kann ja theoretisch sein, ich habe
direkt umgewandelt 10 in Muskeln.
Genau, ich habe ganz viel Muskeln zugelegt und ne, so. Ganz kurz noch, worum es überhaupt als Wetteinsatz ging. Denn wir beide lieben die Challenge. Wir brauchen das Kompetitive. Und dementsprechend haben wir ja gesagt, der Verlierer darf den Gewinner zu einem Trip nach Schottland einladen.
Glasgow?
Nach Glasgow zum Spiel Schottland gegen die Schweiz Ende September.
Ja.
Nations League Spiel. Eben im Hampton Park in Glasgow, wo wir dann zusammen Flower of Scotland mitsingen werden.
Ja.
Also es ging darum, dass der Verlierer den Gewinner dahin einlädt. Inklusive Flug, Unterkunft, Karten und Verpflegung.
Auch Verpflegung auch? Nee.
Ja, Stadion, Wurst mit ja, Bier.
Die ist so drin, aber die Papptour abends.
Ja,
da lasse ich mich ja nicht lumpen.
So bitte. Du
trinkst ja nicht viel.
Richtig, richtig. Und der Gewinner lädt den Verlierer zumindest als kleines Goodie dann doch in irgendeine Therme, in ein Spa, wie auch immer, ein mit allem, was dazugehört. Mein Körperfettanteil nach dieser Challenge liegt bei 26, ich habe hier 6 stehen, ich glaube, es waren aber 8 oder umgekehrt. Und dein Körperfettanteil liegt bei 23,8. Dementsprechend hast du die Challenge recht deutlich gewonnen und verdient. Dementsprechend lade ich dich mit größtem Vergnügen nach Schottland, nach Glasgow, in den Hampton Park ein und wir werden Flow of Scotland auf meinen Nacken singen und sehen.
Da freue ich mich sehr drüber.
Ich mich erst. Glaubst du gar nicht. Also selten, also ich ärgere mich natürlich, dass ich nicht gewonnen habe, aber ich gehe davon aus, es ging alles mit rechten Dingen zu, wenn man mir nicht gerade Zucker irgendwo reinrührt. Nichtsdestotrotz.
Es war ja nur einmal.
Einmal von dem Mal, wo ich es weiß.
Nein.
Ja, würde ich jetzt auch behaupten.
Das würde ich nicht machen. Ich wollte ja fair gewinnen.
Ja, ich glaube tatsächlich, du hast dich wirklich nachts ins Schlafzimmer geschlichen und hast mir Zucker eingeflößt, so Läuterzucker.
Ja, du sahst natürlich auch bei Beginn der Challenge ein bisschen wie Benjamin Blümchen aus und der hat ja immer Zuckerwürfel bekommen.
Ja.
Das habe ich dann dir nachts auch immer in den Rüssel.
In den Rüssel, okay.
Ja.
Oh Gott. Ja, dementsprechend, herzlichen Glückwunsch, mein lieber Sascha. Du Dankeschön. Hast diese Abnehm-Challenge gewonnen. Ich möchte aber eigentlich sagen, wir haben beide gewonnen.
Wir haben, absolut. Es war,
also wir haben verloren, und zwar Gewicht und Fett.
Und Fett. Und ich muss auch dazu sagen, das ist jetzt ja natürlich auch schon mal ein paar Tage her, der Gewinn. Ich habe mir natürlich trotzdem ein bisschen was gegönnt, aber ich war gestern auf der Waage und ich habe 900 Gramm wieder zugenommen, jetzt können wir es ja sagen, in fast 6 Tagen. Mhm. Und dafür, dass ich mir auch was gegönnt habe und alles, war das wirklich in Ordnung. Also ich habe schon auch trotzdem noch drauf geachtet, was ich esse, wie viel ich esse. Und ich merke nach den 4 Wochen, das finde ich faszinierend, wie klein mein Magen geworden ist.
Achso, ich dachte was anderes.
Auch das ist faszinierend. wie klein mein Magen geworden ist, dass gar nicht, wie schnell der Sättigungsprozess einsetzt. Das ist faszinierend. Wenn ich normalerweise so eine, wir wissen es beide, 34 Quadratdezimeter Zentimeter Pizza im Durchmesser gegessen habe, habe ich tatsächlich gestern eine halbe Pizza gegessen und ich war wirklich so, klar, ich hätte mich jetzt noch reinstopfen können, aber ich war satt.
Ja, also der Magen gewöhnt sich, glaube ich, innerhalb von 1,5-2 Wochen vom Volumen her an kleinere Speisen und man wird schneller satt. Und der Mensch ist ja ein gewohnter Zähler, 3 bis 5 Wochen ändert er Gewohnheiten. Daher ist das schon alles stimmig und passend.
Ja.
So. Daher, wir beide haben ganz viel Körperbutteranteil verloren, sind Striche in der Landschaft. Aber nichtsdestotrotz, ich werde es weitermachen, weil ich, oder zumindest größtenteils, also wie ich jetzt hier gerade ja vor mir liegen habe, ein paar Joghurt-Gummibärchen zwischendurch so ein bisschen cheaten, ist dann doch in Ordnung. Also das ganze Kastein geht nicht so weiter, aber ich möchte es zumindest noch 2 Monate durchziehen, um auf mein Wunschgewicht von so circa 90 Kilo irgendwann zu kommen.
Ich glaube, dass es dir darum geht, dass du nur eine Eintrittskarte im Hampton Park brauchst, weil wir beide so dünn geworden sind, dass wir uns einen Sitzplatz teilen.
Achso, ich dachte, weil wir dann einen Trenchcoat umwerfen und dann verkleidet da reingehen können.
Ich muss dazu sagen, dass mir eine Person auch gesagt hat, ich sehe mittlerweile aus wie ein 12-jähriger Junge, weil ich so dünn geworden bin.
Ja, du wurdest schon mehrfach für meinen Sohn gehalten. Das ist mein Ziel.
Ja. Gott, bitte nicht.
Ja. Also dementsprechend, das ist vorbei. Der Trip nach Schottland, da freue ich mich sehr. Wie ich dir ja schon offenbart habe, vor 1,5-2 Wochen, habe ich in vorausschauender Weitsicht natürlich schon alles längst vor 2,5-3 Wochen gebucht.
Ja, also, das war sehr clever.
Ja, es wird ja alles nicht günstiger, wenn man 2-4 Wochen vorher das Ganze erst organisiert, sind die Preise deutlich nochmal angezogen. Also jetzt waren die Kosten für den Flug schon für beide um die 550 Euro. Die Eintrittskarten gingen mit 200 tralala und Unterkunft war ein guter Hunderter. Also alles zusammen sind wir bei 850 Euro, roundabout, ja, wie man so schön heute sagt. Das bin ich sehr gerne bereit auszugeben. Du weißt ja noch nicht, wie teuer die Therme oder das Spa dann wird.
Ehrlich?
Also das wird mindestens 650
auf Bali
Euro. Wollte.
Auf Bali.
Genau, nicht war Bali, ich wollte auf Bali.
Ja. Richtig. So war es, ja.
Nein, da haben
nur
wir gesagt,
eine Woche. Ja.
Aber, ja, mir reicht noch 5 Tage.
Ja.
Lohnt sich auch. Nein, da freue ich mich auch drauf, weil ich habe das mal wieder nötig. So ein paar schöne Saunagänge massieren lassen, lecker essen, einen ganzen Tag ausschalten und Spaß haben.
Das stimmt. Da freue ich mich auch.
Ja.
Schön.
Es ist in dieser Woche, was ist alles so passiert? Außer, dass wir ein Albtraumfinale im Fußball haben.
Für dich nicht. Du magst die Spanier.
Ja, die Spanier, aber ich finde die Argentinier ätzend. Ja, so, deswegen, also ich drücke da ganz fest Spanien die Daumen. Im Spiel um Platz 3, das interessiert ja niemanden. Da tippe ich jetzt einfach mal, das wird ein sehr torreiches Spiel. Wahrscheinlich so ein, weiß nicht, 4-6 für England. Ja. Keine Ahnung. Irgendwie sowas.
Tennisergebnis.
Ja, eben. Sowas unrealistisch. Tippen wir jetzt einfach mal. Es fallen wieder viele Tore und Mbappé macht, weiß nicht, 2-3 Dinger. Der Kane macht 2-3.
Ja.
Und da ist sowas halt.
Ja, nee, das ist sehr, sehr, da lehnst du dich ein wenig aus dem Fenster
ich
bei dem Tipp?
Ich würde kein Geld drauf wetten, aber ich lehne mich weit, weit vor.
Da du ja ein sehr vorbereiteter Mensch bist, hast du denn eine Entweder-Oder-Frage für mich heute?
Ich habe Entweder-Oder-Fragen, ich habe aber auch eine Quizfrage.
Dann fangen wir doch mit der an.
Okay, bleiben wir beim Fußball.
Ja.
Sagt dir der Gutmann-Fluch etwas?
Ich kenne einen Goodman und das war John Goodman, ja, aber der wird es nicht sein.
Nein, also der ist auch verflucht. Aber ja,
ein Ticket für 2.
Unter anderem.
Oh, übrigens, John Goodman.
Ja.
Da hast du mir eine faszinierende Geschichte. Ich weiß, wir kommen wieder von Höchstchen auf Stöckchen.
Nein,
aber ich möchte,
niemals.
Dass du sie
wir bleiben beim Thema.
Ja, weil wir waren ja beim John Goodman-Fluch.
Ja.
Unter anderem hat er ja gespielt den polnischen Trompeter bei Kevin allein zu Hause.
Das war doch nicht John Goodman.
Das war John Candy, ne?
Ja.
Aber über den hast du mir eine sehr gute. Dann lass uns doch von Höchstchen auf Stöckchen kommen. John Candy.
Ich wollte sagen, John Goodman war doch der von Roseanne,
ja, ja,
und Feuerstein.
Der lebt ja auch noch.
Genau, der lebt noch, ist auch mittlerweile eben nur noch groß und nicht mehr fett.
Ah, das weiß ich.
Und
gar nicht.
John Candy, viel zu jung, ich glaube mit Anfang 40 verstorben.
Ja, und da hattest du eine wunderbare Geschichte zu dem polnischen Trompeter bei Kevin allein zu Hause.
Polka-Musiker, genau, ja. Der ja dann die Mutter, ich weiß gar nicht, wie sie in dem Film heißt. Die
O'Hara.
McAllister.
Ja.
Genau, die Schauspielerin war O'Hara. Weiß ich nicht, auf jeden Fall die Mutter von Kevin in dem Film muss ja dringend nach Hause und dann steigt sie in so einen Polka-Van und da ist John Candy, einer der Polka-Musiker, und als er das Drehbuch bekam, hat er gesagt, ach, pass auf, ich will $50, mehr will ich nicht, aber dafür möchte ich alles improvisieren. Also wer nochmal jetzt mutmaßlich dann zur Weihnachtszeit in 4-5 Monaten Kevin allein zu Hause schaut, das, was John Candy da alles fabriziert, auf Englisch sehr empfehlenswert, da ist er nochmal lustiger, ist alles improvisiert.
Und das finde ich schön.
Ja.
Also das ist eine tolle Randnotiz zu dem überhaupt guten Film.
Eine sehr gute, schöne Weihnachtskomödie.
Ja, finde ich auch. So, den John Goodman-Fluch.
Nicht den John Goodman, den Goodman-Fluch.
Ja, habe ich noch nie gehört.
Ehrlich? Nein. Okay, vielleicht, wenn ich dir jetzt ein paar
Brocken hinwerfe.
Nee, Fakten nenne, sagt sie doch etwas. Und zwar, versetze dich gedanklich in das Jahr 1962.
Mhm. Da warst du 4.
Da war ich 34. So. Es ist das Finale im Europapokal der Landesmeister. Benfica Lissabon gewinnt dieses Finale. Goodman, der Trainer von Benfica, geht daraufhin nach dem Spiel oben in die Loge zum Vorstand und Präsidium, sagt so, wie gesagt, wenn ich mit euch hier einen europäischen Titel hole, dann gibt es für mich Sondergehalt und eine Prämie. Die haben sich geweigert. Daraufhin hat er vor Journalisten einen Fluch ausgesprochen, dass Benfica Lissabon 100 Jahre lang, also bis ins Jahr 2062, keinen europäischen Titel mehr holen wird, egal was passiert. Soweit so unspektakulär. Heute, 2026, ist es tatsächlich immer noch so, Benfica Lissabon ist die Mannschaft mit den meisten Finalteilnahmen bei europäischen Wettbewerben ohne einen Titel zu holen seit 1962. Das finde ich, also diesen Gutmann-Fluch, eingefleischte Fußballfans haben da zumindest irgendwie mal von gehört und darauf beruht er. Und ich finde das sowas von faszinierend. Waren, ich glaube, 6 oder 7 Mal in einem Europapokal der Landesmeisterfinale, 3, also insgesamt in 9 oder 10 Finals. Und immer, selbst als sie der absolute Favorit waren, verloren. Teilweise nach einer 2- oder 3-0-Führung.
Ja, aber das ist gut. Ich gehe nicht davon aus, dass Gutmann wirklich Flüche aussprechen konnte.
Ein Magier. Anscheinend schon, denn jetzt kommt er mir. Eusebio. Ja. Ist dir ja wahrscheinlich auch noch ein Begriff. Ist dann sogar, ich glaube, 1980 um den Dreh. Da hat er nicht mehr gespielt, natürlich. Aber, Eusebio hat 80 nicht mehr gespielt. Nein. Ist aber an das Grab von Gutmann und hat ihm wirklich angefleht. Nimm diesen Fluch jetzt vor dem Finale gegen AC Mailand. Hat natürlich nicht geklappt. AC Mailand hat das Finale gewonnen. Also selbst ein Eusebio hatte dann keine Kraft, diesen Fluch zu brechen.
Ich hatte dir erzählt, ich habe die Dokumentation gesehen, weil wir gerade über Finalteilnahmen waren. Istanbul 2005.
Ja, Liverpool, Mailand.
Genau. Und da war ja da war ich 17 war ich, richtig. Das war ja so die erste
2005?
Zeit. Ja.
Bis Jahrgang 86 oder 87?
86.
Ja, dann 19. Dann kannst du aber nicht, ja, warst du 18 19. oder 19? 19?
Nee, da war ich noch 18.
Ja, kann auch sein.
War ich 18.
Gut.
Und war halt die Saison, wo ich ein bisschen Champions League Luft schnuppern durfte. Mhm. Und es war mir gar nicht so bewusst, erst als ich es in der Dokumentation gesehen habe, dass ich mit Leverkusen an der Anfield Road aus der Champions League rausgeflogen bin und die nachher den Titel geholt haben. Und das war aber nicht das Faszinierende an der Dokumentation, ist mir einfach nur aufgefallen.
Ich dachte, die hätten auch über dich was gezeigt.
Die haben gesagt, es war Liverpool war glücklich, dass ich nicht eingewechselt wurde. Ja. Da hörst du Stimmen von Steven Gerrard und wie sie alle heißen.
Die hatten Angst vor dir.
Und nee, es geht aber in der Dokumentation so ein bisschen dieses, wenn man sieht, wie AC Mailand damals, mit was für Superstars, das war mir auch nicht bewusst. Shevchenko, Kaká, Seedorf, Pirlo. Ja. Also da war ja wirklich alles da. Und Maldini. So. Und Liverpool eigentlich eine.
Maldini? Immer 2005 noch? Ja.
Ehrlich? Macht sogar das 1:0 nach einer Minute im Finale.
Hätte ich 2005 nicht mehr am Schirm gehabt, okay.
Und dass Liverpool eigentlich unter Gérard Houllier, glaube ich, hieß er, Rafa Benitez war Trainer. Houllier war Trainer und wurde dann entlassen und dann kam Rafa Benitez, wo alle Spieler gesagt haben, boah, Katastrophe. Also alles ohne Ball, ein taktikversessener Mensch, der alles aufgebröselt hat. Und er hat dann aber, rückblickend sagen fast alle Spieler, der beste Trainer, den sie je hatten. Und nicht, weil sie den Titel gewonnen haben, sondern weil er unfassbar seine Spielphilosophie Liverpool verändert hat. Und im Finale liegen sie 3:0 hinten.
Zur Halbzeit, ne?
Zur Halbzeit und haben gar keine Chance. Gehen in die Kabine, dann wurde es da ein bisschen hitzig, ein bisschen lauter. Didi Hamann wird eingewechselt. Das ist natürlich immer ein Matchplan, der aufgeht.
War zumindest hinten Abräumer. Also.
Das stimmt. Und was ich aber faszinierend fand, war, dass so die Stimmung in der Kabine gar nicht so gekippt ist, wir drehen das noch, wir schaffen das, weil da war wirklich so ein bisschen angehitzt, sind dann in dem Spielertunnel, kommen raus auf den Platz und das ganze Stadion in Istanbul war zu 75-80% halt Liverpool-Fans, weil die Engländer ja da immer verrückt sind. Und trotz 0-3 haben die You Never Walk Alone gesungen, in voller Lautstärke. Und das hat so einen Switch bei den Spielern
erzeugt, ja.
Erwirkt.
Ja,
eröffnet. Wo dann natürlich dann kriegst du natürlich eine Dynamik. Dann schießt du das 3-1 oder köpfst es und dann kommt das Ding, die Maschine natürlich ins Laufen. Und dann im Finale, im Elfmeterschießen, das Ding noch nach einem 0-3 zur Halbzeit gegen so eine Übermannschaft. Sowas, damit kriegst du mich. Ne? Da kriege ich Gänsehaut, das finde ich toll.
Die Doku gibt es jetzt? Oder?
Ja, okay. Schon länger.
So, wie lange dauert die?
Stunde 20.
Lohnt das?
Ich fand die super.
Okay.
So ein paar Einblicke und...
Ich gucke ja so gerne einmal im Jahr nochmal das 7-1. Zumindest die erste Halbzeit von Deutschland-Brasilien.
Ah, ich dachte Fortuna Köln damals gegen.
Nee, Fortuna Köln gegen SC Verl, das 7-1, das hat man auf dem Schirm, das muss man ja nicht gucken. Aber Deutschland-Brasilien, das hat ja niemand damals mitgekriegt. Das war ja also im Geheimen. Ne? Nein, die erste Halbzeit gucke ich mir ja da gerne nochmal an. Aber wenn ich jetzt überlege, so eine Doku über das 7-1.
Es geht nicht, es geht um die komplette Saison. Mit den Anfängen.
So.
Nee, es geht.
Ah, ich dachte, eine Doku über das Finale Liverpool-Mailand.
Michael Owen wechselt. Die wollten unbedingt Owen und Gerrard halten. Gerrard bleibt, will aber auch dann im Winter weg, weil er mit Benitez überhaupt nicht klarkommt. Und wie der Negativtrend ist, dass sie nur Fünfter waren, aber in der Champions League auf einmal funktioniert haben. Und das ist schon eine schöne Doku. Also für Fußballinteressierte.
Ja,
gut. Für unsere Zuhörerinnen wahrscheinlich eher nicht.
Jetzt bedenkst du aber arg klischeehaft. Also ich könnte dir jetzt zumindest ad hoc 2-3 Zuhörerinnen, also ganz klar weibliche Form nennen, die Fußball interessiert sind.
Schön, ja.
Also deswegen nee.
Nee, dann machen wir das nicht.
Bitte, bitte. Und ich könnte mir vorstellen, jetzt muss ich überlegen, Zuhörer haben wir auch, die sich nicht für Fußball interessieren.
Ja.
Also daher. Du musst
Schubladendenken ablegen.
Ja, bitte. Deine Stereotypie bitte beseitigen.
Ich habe aber diesmal auch was vorbereitet für dich.
Oh Gott.
Ich probiere es nochmal mit dir. Ich werde dir Fragen stellen. Und ich möchte, dass du sie nicht ausklamüserst. Einfach aus deinem ersten Bauchgefühl.
Ja. Du willst einen verkopften Menschen dazu bringen, dass er kopflos ist.
Okay, dass er mal aus seinem Inneren.
Ja. Ich versuch's. Gut. Versprochen.
Gibt es jemanden, dem du nie verziehen hast und nie verzeihen würdest?
Ja.
Egal, auch wenn er sich entschuldigt und zu Kreuze kriegt?
Brauchen, ja.
Okay.
Gibt es ganz klar, werde ich jetzt auch hier nicht weder erzählen, wer oder warum, aber ja, gibt es. Und
das dauert bei dir schon lange, bis du an diesen Punkt kommst.
Das ist also, da muss man mich nicht einmal enttäuschen oder einmal stark, sondern das müssen starke Enttäuschungen und mehrere eigentlich auch noch sein, dass ich dann wirklich zumache und sage, so, dieser Zug ist sowas, es ist nicht nur abgefahren, die Gleise sind abgebaut.
Gibt es jemanden, den du vermisst, aber nie kontaktiert hast?
Ja, auch das.
Möchtest du das sagen oder auch ist das...
Da gibt es mehrere. Moment, jetzt muss ich doch wieder ein bisschen verkopfter antworten, weil...
Nee, aber die erste Antwort war mir, darfst du verkopfen.
Okay, immerhin, weil ich überlege gerade, die Menschen, die ich vermisse, zu denen ich keinen Kontakt mehr hatte, ob ich da...
Die auch noch leben.
Davon gehe ich gerade. Nein, natürlich. Zumindest von denen, wo ich es weiß. Ich glaube, aber ich habe zu allen auch Kontakt versucht, zumindest aufzunehmen. Das war dann nicht von Erfolg immer gekrönt. Jetzt muss ich echt mal kurz überlegen. Ich habe drei konkret gerade direkt im Kopf und bei zweien weiß ich es, dass ich sie kontaktiert hatte und da kam halt nur zurück, nee.
Kurz und knapp.
Nee, also ja, runtergebrochen. Nee, kein Interesse mehr. Also das waren so freundschaftliche Geschichten, eigentlich mal. Und bei der dritten Person weiß ich es gar nicht mehr. Ob es das lange her und nee. Also nee, da weiß ich es nicht mehr.
Ich habe natürlich habe ich mir die Fragen ja auch immer gestellt, aber nee, habe ich nicht. Tatsächlich nicht. Ich glaube, für mich ist ja, wenn du jemanden vermisst und du kontaktierst ihn und die Person sagt nein, dann hast du es aber versucht, dann ist das Buch zu und dann ist okay. Aber dass ich jetzt aktuell jemanden sage, boah, ich wüsste nicht, ob in meinem Leben jemand war, den ich jetzt vermisse, wo ich jetzt sagen würde, boah, den möchte ich aber gern kontaktieren.
Ja, bei mir ist es ja, ich kann ja ein Nein akzeptieren,
Da habe ich manchmal meine Probleme.
Ja, das weiß ich. Nein, ich kann da ein Nein akzeptieren, auch wenn einer sagt, pass auf, das passt einfach auf freundschaftlicher Ebene nicht mehr, weil. Und ich kriege da eine Begründung. Ob ich sie jetzt nachvollziehen kann oder nicht, dann kann ich damit arbeiten und auch leben. Wenn aber einfach einer sagt, nö, oder sagt, ja, können wir gerne mal gucken und dann kommt wieder nichts. Und dann suche ich den Kontakt vielleicht noch ein, zwei Monate, kommt wieder nichts. Da tue ich mich schwer mit, weil ich das nicht einordnen kann. Woran liegt das jetzt?
Also dieses...
Pass auf, ich gebe dir ein konkretes Beispiel.
Ja.
Ich habe vor ein paar Jahren durch Zufall drei sehr nette Menschen kennengelernt. So, ein Ehepaar plus ein Bruder von einem der beiden. Und wir haben in kürzester Zeit wirklich eine schöne Freundschaft aufgebaut, die auch über ein gutes Jahr, anderthalb dann existierte. Und von jetzt auf gleich wurde der Kontakt abgebrochen. Und dann habe ich mehrfach noch geschrieben oder auch angerufen. Und dann kamen so ja mehr oder weniger leichte Ausflüchte. Und dann gucken wir mal. Und ich melde mich. Und dann kam aber nichts. Und dann habe ich wirklich 3-4 Mal innerhalb von einem halben Jahr, also auch ein längerer Zeitraum, immer wieder nachgehakt. Und ich weiß bis heute nicht, woran es da liegt. Weil ich bin mir wirklich auch keines Verhaltens, keiner Schuld oder sonst irgendwas bewusst oder ich vielleicht was Falsches gemacht oder gesagt habe. Ich kann es wirklich null einordnen. Und das finde ich, da habe ich meine Probleme mit.
Da habe ich zum Beispiel, lustigerweise, ich weiß nicht, gut, ich habe ja auch mit dem Fußballthema hatte ich ja irgendwann abgeschlossen und das ja auch relativ abrupt. Und dieses Abschließen, das funktioniert sogar sehr, sehr gut bei mir. Also nicht ohne, natürlich hat jeder lieber eine Begründung, ja. Wieso, weshalb. Aber selbst wenn ich die nicht bekomme, wenn ich merke, meine Mühe, und das habe ich mir irgendwann vorgenommen, meine Mühe ist deutlich höher als die von meinem Gegenüber, stelle ich es schon in Frage. Dann sage ich das der Person, ändert sich das nicht, brauche ich diese Person nicht mehr in meinem Leben.
Okay. Grundsätzlich?
Grundsätzlich.
Okay, gut. Also wenn jetzt einer sagt, pass auf, das geht jetzt nicht mehr, dann ist das für dich auch fein. Dann setzt du ein Häkchen hinter.
Genau, natürlich kategorisierst du ja und sagst, boah, da tut es mir mehr weh, da tut es mir weniger weh. Aber es bringt nichts.
Na gut. Ist ja dann auch für mich die logische Konsequenz. Nichtsdestotrotz tue ich mich da ein bisschen schwieriger mit, ja.
Gut, das sage ich jetzt so in meiner jugendlichen Leichtsinnigkeit wahrscheinlich, wenn es mich mal irgendwann, wenn es die falsche Person ist, also wir nehmen mal an, wenn Manu mir jetzt morgen sagt, er will mit mir nichts mehr zu tun haben, würde ich das wahrscheinlich nicht ein Häkchen hintersetzen und abhaken.
Du würdest
allein wegen dem Live-Podcast
wäre schon das Problem. Wollte gerade sagen, du würdest erstmal hier das Trikot natürlich abhängen.
Nee,
das stimmt nicht. Nein, das würdest du lassen und dann würdest du mit Dartpfeilen draufwerfen.
Nee, auch nicht.
Nee. Apropos, warum sind da Dartpfeile in diesem Trikot eigentlich drin?
Warum ist da ein Bild von ihm?
Ja.
Nächste Frage.
Ja, bitte.
Welche Eigenschaft von dir versuchst du vor anderen zu verstecken?
Das wäre Quatsch, wenn ich darauf jetzt antworte.
Warum?
Ja, wenn es jetzt eine Eigenschaft ist, die ich vor anderen verstecke, dann sage ich die doch nicht öffentlich in einem Podcast.
Warum denn nicht? Aber es kann doch sein, dass es was gibt, was du sagst, ob jetzt bewusst oder unterbewusst oder so, wenn du dir jetzt mal so Gedanken drüber machst.
Nee. Also ich überlege jetzt erstmal ernsthaft.
Ich könnte dir eine nennen. Bei mir, ohne Probleme.
Ach so, ja, mach mal.
Verletzlichkeit.
Ja, okay.
Das ist ja was mich ja charakterisiert, aber was ich wenigen Leuten ja so zeige, wie es wirklich ist.
Okay, ich hab es tatsächlich gerade eben anders verstanden. Und zwar ein Charakterzug oder irgendetwas, was ich...
Ein Charakterzug ist für mich auch die Verletzlichkeit.
Ja, aber ich hab es falsch anders verstanden.
Okay.
Gerade. Etwas, wo ich quasi... Nee, ist ja egal, ich habe es anders
und falsch verstanden. Ich weiß, wie du es verstanden hast.
So, dementsprechend, das ist bei mir tatsächlich Unsicherheit, die ich, also in ganz vielen Situationen, wo ich vielleicht ein bisschen unsicher oder nervös bin, dass ich, ob wegen beruflichem Kontext oder weil ich einfach, konkretes Beispiel, wenn irgendwo eine Bühne ist mit Mikrofon, dann liebe ich das ja, da drauf zu stehen und zu gehen und irgendwas zu machen, zu präsentieren, zu unterhalten, zu moderieren. Das finde ich toll. Ich bin ganz, ganz häufig dann nervös oder unsicher. Das merkst du nicht bei mir.
Ja, genau. Ja, ja. Ich habe dich schon ein paar Mal gesehen, zu Recht.
Man merkt mir das tatsächlich nicht an.
Keiner? Weil,
würde ich behaupten, ja. Ich merke es natürlich, ja. Klar. Weil ich kriege sehr viel Magengrummeln vorher. Ich muss dann 2, 3, 4 Mal auf Toilette, sowas. Und wo man es merken könnte, aber das kann ich sehr, sehr gut kaschieren. Also jetzt gebe ich den Tipp und dann könnte man es merken. Wenn ich ein Mikrofon halte, dann fängt das unten ganz, ganz leicht an zu zittern. Dann halte ich die Hand so, dass da, aber das mache ich so geschickt, dass es, ich behaupte mal, keiner mitbekommt.
Aber das ist, ich glaube, das legst du auch nicht mehr ab. Ich weiß vom Markus Krebs, dass es so ist, dass er ja auch vor Auftritten immer noch nervös ist. Und er macht das jetzt ja auch schon seit 10 Jahren.
Ja, mag sein, dass man gar nicht, also so, bei mir weiß ich zum Beispiel.
Bei unserem Live-Podcast.
Das wird die ersten Minuten oder die erste Minute.
Warte, da sitzen wir beide erstmal eine Stunde vorher nebeneinander auf dem Scheißhaus.
Genau, richtig. Nebeneinander in den Kabinen.
Ja.
Bei dir
lass uns das doch
nein.
Da machen. Lass uns das doch da machen. Dann setzen wir den Manu noch daneben in die Kabine.
Das halt zu sehr.
Ja.
Ich glaube, da wird es relativ schnell vorübergehen, weil da bin ich nicht alleine auf der Bühne. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Lass mich so beschreiben. Bei den ersten Kneipenquiz-Abenden, wo ich wirklich in der Mitte stand mit Mikrofon und dann saßen da 80 bis 100 Leute. Die ersten 2, 3, 4 Male war das wirklich, dass ich nervös war. Dann war ich noch ein bisschen nervös und mittlerweile ist das null. Also deswegen, bei Markus, ich vergleiche mich natürlich nicht mit dem Markus Krebs, der dann in so einer vollen Halle steht mit 5000 Leuten. Also das kann ich jetzt nicht nachvollziehen oder nachempfinden.
Bei unserem Live-Podcast.
Richtig, ganz genau. Also 18.09. 20 Uhr im Hofbräu, Eintritt frei und reserviert aber bitte. Denn begrenzte Platzanzahl, also es gibt jetzt schon so gute 25, 30 Reservierungen tatsächlich. Und ich behaupte mal, so 100, 120 Plätze hätten wir da in dem vorgesehenen Bereich, wo man Manu, dich und mich einigermaßen gut sehen und hören kann.
Wird die Straße abgesperrt für die ganzen Groupies?
Ja, schon. Die Innenstadt.
Die Innenstadt,
genau. Also wir haben 2 Hundertschaften der Polizei, die für unsere Sicherheit sorgen.
Und die Shuttlebusse.
Richtig, auch das.
Vom Hauptbahnhof.
Ja, richtig, genau. Vom Hauptbahnhof die Shuttlebusse, die ins Hofbräu führen, richtig, mit der Rolltreppe.
Sehr schön, ich habe aber noch mehr.
Meine Güte.
Ja, ist es schwer, echte Nähe zuzulassen, wenn viele dich nur oberflächlich kennen?
Was?
Ist es schwer, echte Nähe zuzulassen?
Aber Moment, ich verstehe den zweiten Satz dabei nicht. Stell es nochmal genau.
Okay.
Und mach aber eine Pause
ja?
Nach dem ersten, dem Hauptsatz.
Ist es schwer, echte Nähe zuzulassen?
Ja.
Ja gut, der Nebensatz kommt ja noch.
Ja, machen jetzt.
Wenn viele einen nur oberflächlich kennen.
Das ist ja eine Unterstellung dann.
Ja, es ist eine Frage. Wenn man dich nur oberflächlich kennt,
ja.
Ist es dann schwerer? Dann machen wir es anders.
Ja, bitte.
Ist es schwerer, echte Nähe zuzulassen, wenn viele einen nur oberflächlich kennen?
Grundsätzlich habe ich Schwierigkeiten, damit Nähe zuzulassen. Punkt.
So, das stimmt.
Daher würde ich das noch nicht einmal darauf beziehen, ob man mich nur oberflächlich oder woher auch immer kennt. Das ist unabhängig davon. Ich habe da ganz, ganz starke Schwierigkeiten.
Weil du deine Mauern hast?
Ja.
Wie viel von den Mauern habe ich schon eingerissen?
Sind schon einige eingerissen, ja, aber ich kann mich niemandem gegenüber wirklich ganz, ganz, ganz öffnen. Das ist, habe ich, das, und das liegt an mir. Das sind Schutzmauern, Schutzmechanismen, die ich über Jahrzehnte aufgebaut habe.
Da würde ich dir widersprechen. Ich glaube, wenn dass es nicht an deinen Mauern liegt, nicht nur. Ich glaube, dass es auch an deinem Gegenüber, welches Gefühl. Ich glaube, wenn du dich darauf einlassen würdest und du hast die Person an deiner Seite, wo du dich öffnen möchtest, wo du weißt, es wird nicht gegen dich verwendet, es wird nicht, um es mit den Jugendworten zu sagen, es wird nicht gejudged, ja. Es wird nicht verurteilt oder geurteilt darüber, dann fällt es leichter. Davon bin ich überzeugt.
Das glaube ich dir.
Und es ist,
ich kann es aber nicht.
Das habe ich aber auch gesagt, von mir. Also es gibt ganz, ganz viel, wo ich sagen würde, ich rede ja schon gerne auch über meine Probleme oder Sorgen oder sonst irgendwas, aber es gab ja immer ganz, ganz viel, was ich für mich behalten habe, wo ich immer gesagt habe, puh, wenn du das irgendwie mal laut aussprichst, das könnte dir um die Ohren fliegen, wie so ein Bumerang.
Ja.
Wenn du es dann aber doch machst und es fliegt dir auf einmal nicht um die Ohren, ist das ein sehr, sehr schönes Gefühl.
Das weiß ich. So weltfremd bin ich ja dann auch nicht. Nichtsdestotrotz.
Stell dir vor, das Mikrofon wäre aus. Was möchtest du mir sagen? Nein, das bitte. Aber ich habe noch mehr für dich. Deswegen, und du hast schon auf die Uhr geguckt, das macht mir immer ein wenig Sorgen. Aber wir sind noch gut.
Ich will den Zwischenstand wissen. So, und jetzt haben wir 36 Minuten.
Das ist perfekt. Jetzt kommt was, eine Frage, die nur Peter Pan persönlich dir stellen kann.
Ja, bitte.
Wird man schneller erwachsen durch Erfahrung oder durch Verantwortung?
Durch Verantwortung.
Warum?
Ich behaupte, ich bin ein 13-Jähriger gefangen im Körper eines 60-Jährigen, auch wenn der Pass 46 sagt, aber fühlt sich eher an wie 60. Und ich glaube fest daran, dass mein kindliches Gemüt und ich wache morgens auf, sehe die Sonne und freue mich wie ein kleiner Junge, dass ich zur Arbeit spazieren kann und dabei noch Pokémon Go spiele oder so, dass das tatsächlich daher kommt, dass ich in vielen Bereichen beispielsweise keinen Ehepartner, keine Ehepartnerin, keine Kinder und sowas habe, keine Verantwortung tragen muss. Ich bin im Grunde nur für mich und mein ganz kleines direktes Umfeld, aber ansonsten in erster Linie für mich verantwortlich. Und das, da bin ich fest von überzeugt, lässt mich sehr jugendlich, jung, schrägstrich kindlich oft sein.
Ach, ich denke, wirken.
Auch wirken bestimmt. und im gleichen Atemzuge, um deines da, der deine Frage ganz abschließend zu beantworten, würde ich behaupten, dass ich in ganz vielen Bereichen sehr viel Erfahrung habe. Und daher meine Gewissheit ist, dass es daran liegt, dass ich weniger Verantwortung habe oder wahrnehmen muss.
Möchtest du denn auch meine Einschätzung?
Sehr gerne, bitte.
Da sind wir wieder sehr konträr.
Oho, jetzt bin ich aber, komm, noch ein Fremdwort, perplex.
ich glaube, dass ich sehr, sehr früh Verantwortung hatte. Mit dem Profi werden mit 17, wo dann halt auch so ein bisschen die Verantwortung, ja, keine Partys. Du stehst auf einmal in der Öffentlichkeit. Du musst ja funktionieren. Mhm. Dann bin ich früh Papa geworden. Ich habe früh geheiratet.
Ich weiß gar nicht, wie alt warst du?
Als ich geheiratet habe. Genau. Dann kam Greta, also mit 24, ja, 25 war ich. Ja. Genau, gerade. Und dann musst du ja Verantwortung übernehmen. Ich glaube aber, dass das funktioniert, ja, durch die Verantwortung, aber ich glaube, so richtig erwachsen wirst du erst mit der Erfahrung. Also ich glaube, das ist ein Zusammenspiel aus beidem, aber wenn ich da mich konkretisieren müsste,
ja, bitte,
würde ich die Erfahrung wählen, weil ich glaube, du bist halt einfach, völlig egal, welche Verantwortung du trägst, du bist mit 40 vom Kopf her einfach weiter. Glaube ich. Ich bin ja erst 39 plus 1. Aber wenn ich 40 bin, bin ich vom Kopf her weiter. Und es heißt ja nicht, dass wenn du erwachsen wirst, dass du dein inneres Kind vergessen musst.
Ja, ich glaube auch nicht, dass du es, wenn du eigene Kinder hast, dass du es dann vergisst. Sondern das ist einfach eine ganz andere Priorisierung. Und dadurch musst du andere Verantwortungen wahrnehmen und du musst erwachsener sein. bin ich fest von überzeugt.
Ja, du hast automatisch ja dieses Mehr, dieses Beschützer,
ja,
dieses Familiäre. Genau. Ja, ja, das stimmt.
Aber, und das hat nichts mit Erfahrung unbedingt zu tun.
Aber ganz, wenn ich überlege, als Greta auf die Welt gekommen ist und wenn ich das jetzt mit meiner zweiten Tochter vergleiche, mit Lotti, dann ist es so, bei Greta habe ich so viel falsch gemacht. Also bitte. Ich habe sie nicht geschüttelt, das steht ja auch in jedem, das ist sehr, sehr lustig, das siehst du auch bei jedem Frauenarzt, ist ganz oft.
Was, dass man die
Plakat, schüttelt? Dass man Kinder nicht schütteln soll.
Ach so, ist das nicht wie mit dem Wecker?
Ja. Snooze.
Ja.
Dann schlafen die auch noch mal 9 Minuten.
Moment, je nachdem, wie kräftig und lange man die schüttelt?
Irgendwann sind bitte, sie doch dann ruhig. Nein, auf gar keinen Fall. Okay. Die Grundsatzdiskussion beginnen wir jetzt nicht.
Okay, gut.
Nein, aber deswegen sage ich.
Vielleicht es, besser, ich keine Kinder.
Ich merke es gerade, ja. Erinnere mich daran, dass ich sie dir nie vorstelle.
Ja.
Nee, und das. Ich glaube, dass es ein Zusammenspiel ist. Ich glaube, du versuchst, Verantwortung zu übernehmen, aber so richtig alles, was wichtig ist und worauf es ankommt, kriegst du erst mit der Erfahrung.
Gut, das ist, ja. Da sind wir halt eben unterschiedlicher Meinung.
Okay, ich habe noch was
Schönes. Hast du denn da noch?
Bete. Ich habe mich jetzt nochmal vorbereitet.
Ich bin noch eine andere.
Entsteht Charakter in Krisen oder wird er dort nur sichtbar?
Er wird dann nur sichtbar. Das ist wie Geld verdirbt nicht den Charakter, es zeigt nur den wahren.
Also sagst du, der Charakter formt sich nicht in Krisen, sondern er wird nur sichtbar?
Nicht ausschließlich. Es ist für mich keine Schwarz- oder Weiß-Geschichte, sondern da gibt es auch Grau- oder Bunttöne. Bei Charakter formt sich auch in Krisen, ganz klar. Also
wir sind das, was wir erlebt haben.
Ja, genau. Wir sind das Resultat unserer Erfahrungen. Und wie war das? Ich kriege das Zitat leider jetzt nicht zusammen, aber es war so sinngemäß nach dem Motto, ein hässlicher Mann, der noch nie Hunger geditten hat. Nee, ich krieg das nicht zusammen.
Das ist ein ganz aber schön, es hat sehr gut angefangen.
Ja, nee, es ist, ich guck mal, ob ich das irgendwo rausfinde.
Kommt in den Shownotes.
Weiß ich nicht, ob wir das so schnell noch gleich rausfinden. Nee, das ist ein Mann, der noch. Komm, ich versuch's erst gar nicht jetzt zum dritten Mal den Ansatz.
Dafür ist die Frage eigentlich zu gut.
Ja. Das ist ein wundervolles Zitat, was ich null gerade hinkriege.
Okay. So,
also dementsprechend. Haken hinter, gibt es eventuell nächste Woche mal.
Aber da gehe ich mit dir. Ich glaube auch, Charakter, den kriegst du sowohl in Krisen als auch in schönen Zeiten nicht geändert. Ich glaube, Charakter hast du, der entsteht.
Ja.
Und der wird dann aber nochmal in Krisen, bemerkst du einfach, wozu bin ich eigentlich imstande? Was kann ich, kann ich nicht? Und ja. Schön, aber.
Ja,
ich blätter um.
Ja,
nicht mehr viel. Jetzt kommen nur noch schöne.
17 DIN A4 Seiten, klein und vollgeschrieben.
Worauf bist du stolz, obwohl niemand es weiß?
Oh, warte. Da muss ich überlegen, weil
ist schwierig. Ja.
Mir fällt nichts ein.
Nee, ernsthaft. Weil du es natürlich auch jedem immer erzählst. Niemand es weiß. Also stolz bin ich ganz oft, aber.
Ich überlege gerade, ich wüsste nicht, worauf ich stolz bin. Ehrlich. Mir fällt nichts ein. So traurig das vielleicht klingen mag.
Es ist ja immer, es gibt wahrscheinlich auch viele Charaktereigenschaften, auf die du stolz sein könntest, aber die wissen natürlich viele.
Auch das wüsste ich nicht. Ich wüsste nichts, worauf ich da stolz sein könnte oder müsste.
Einfach auf dich.
Ja, gut, dann bin ich stolz auf mich. Okay, nein, das Gefühl Stolz oder so männlicher Stolz, Nationalstolz, all diese
Geschichten. Ja,
das geht mir alles nicht ab.
Also, nee,
das,
mir auch nicht.
Das ist mir jemand, der sagt, er ist stolz, Deutscher zu sein, der hat andere Probleme.
Ja, das würde mich eher verwirren.
Für eine Nichtleistung.
Für einen Nichtdeutschen.
Nee. Für eine Nichtleistung. Weil du bist in irgendeinem Land geboren und hast dann einen Pass. Und darauf stolz zu sein, das empfinde ich null nach. Kann ich auch nicht verstehen.
Also,
hab ich auch noch nie verstanden. Ich kann froh sein, in Deutschland aufgewachsen zu sein oder zu leben. Ich kann froh sein, dass ich diese Kultur miterlebt habe und irgend sowas. Das ist ja alles schön und gut, aber stolz? Stolz auf eine Nichtleistung, finde ich schwierig.
Ich muss kurz nochmal wegswitchen, weil ich das sehr, sehr schön fand und ich das auch, jetzt kommt nochmal ein Fremdwort, vielleicht auch von dir adaptieren werde.
Ja, bitte.
Oh Gott, bin ich gut heute schon wieder. Du hattest letztens, ich war nur Statist in diesem Gespräch, beziehungsweise ich stand nur dabei, da hast du etwas gesagt, was ich, es klingt total banal, aber ich fand es sehr, sehr schön.
Jetzt bin ich gespannt, ich weiß gar nicht,
worauf du hinaus willst. Weil dir das gar nicht so bewusst war, aber mir hat das in dem Moment, das hat mich trotzdem noch zum Nachdenken gebracht. Du hast mir erzählt, was du jeden Morgen machst, wenn du wach wirst und worüber du dich freust.
Ach so, ja, grundsätzlich, also wenn ich morgens aufwache und ich kann meine Beine bewegen, ich kann sehen, ich nehme meine Umwelt wahr, ich wache überhaupt morgens auf. Ich freue mich jeden Morgen, dass ich aufwache und ich bin dafür dankbar.
Und das fand ich, es ist so einfach, es ist so banal eigentlich.
Ja.
Weil es für viele selbstverständlich ist.
Aber für jeden,
genau.
Also, oder nicht für jeden, ja. Für fast jeden, nein, es ist ja für fast jeden selbstverständlich, morgens aufzuwachen. Frag mal
Corinna May.
Ja. Nein, ja. So, wenn du morgens aufwachst, du stehst auf, du gehst die Zähne putzen, gehst Pipi machen, kannst dich im Spiegel betrachten, das ist selbstverständlich für 99% der Menschen. So, oder wie viel auch immer. Und dann gibt es eben diejenigen, ob durch Geburt, durch eine Krankheit, durch einen Unfall, die können nicht gehen, die können nicht sehen, die können nicht irgendwas machen, was ich machen kann. So, ich mecker, wenn ich hier 3,5 Etagen zu Fuß hochgehen muss. Andere würden sich wirklich wünschen, dass sie überhaupt 3,5 Etagen hochgehen können.
Ja.
Und das sind so Kleinigkeiten, da freue ich mich immer morgens.
Ja. Und nee, das fand ich echt schön. Das
okay.
Ich habe aber auch überlegt, ich hatte natürlich ein bisschen länger Zeit, worauf ich stolz bin. Ich glaube, das sind aber mehr Kleinigkeiten, wo von denen ja keiner was mitbringt. Und das ist ja egal, ob man das erzählt oder jetzt nicht erzählt, weil das werde ich ja nicht ändern. So weiß ich nicht. Ich hatte letztens zum Beispiel, als ich bei Edeka an der Kasse war, hatte ich vor mir, lass mich einen Jugendlichen, da sind 14 gewesen sein. Und der hatte natürlich, wie man das in dem Alter macht, so ein Energy-Gedöns von Monster oder Gönri oder Schieß mich tot, ein Riegel. Und du hast richtig gemerkt. Und dann halt noch so zwei Sachen, wo Mutter wahrscheinlich gesagt hat, du darfst dir auch was aussuchen. Dann hat er sich das genommen und hol aber noch mal, ich weiß nicht, ich glaube, es waren Eier und Kartoffeln. So.
Wahrscheinlich waren der Energy Drink und so für die Mutter und er hat sich Kartoffeln und Eier geholt, ja. Weil er wollte sich ein schönes Omelett machen. Ja,
das kann sein. Und, aber schön in Schubladen denken.
Ja, na, bitte, bitte.
Und nee, und daraufhin sagte die Kassiererin dann, schieß mich tot, 8,62 € und bla bla bla. Und dann fiel ihm auf, dass er sich verrechnet hatte und er hatte nur 8 € dabei. So, jetzt sagte sie, ja, dann was sollen wir denn wegtun? Dann habe ich dann auch gesagt, pass auf, ist gut, die 62 Cent, ne, hier, nimm den Euro und gut ist. Ich war aber nicht direkt hinter ihm, sondern dazwischen war noch eine junge Mutter mit dem Kinderwagen, dann kam ich und dann war ja relativ viel rum, wo ich mir dann sage, das ist so, als ich rausgegangen bin, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, aber es hätte auch sonst kein anderer, irgendjemand hätte gesagt, ja, dann tu es halt weg. Und haben sich wahrscheinlich noch darüber aufgeregt, dass sie jetzt warten müssen, bis er da irgendwas wieder weggetan hat und aus der Kasse rausgestrichen ist.
Also, ich würde da auch, wenn das so ein kleiner Betrag ist, 30 Cent, 60 Cent, was auch immer.
Wie bei dem Obdachlosen am Bahnhof, wo er dich gefragt hat, ob du ein bisschen Geld hast, finde ich sehr lustig. Die kannst du auch nochmal.
Erzähl dich gleich, wo ich immer noch mit
das ist eine meiner Lieblingsgeschichten.
Beide. Also, es gibt ja die in der Innenstadt und die am Hauptbahnhof von letztens. Also, wo ich wirklich mit offenem Mund stand, habe ich noch nicht, erzähle ich gleich, ja. Wenn das so 30, 60, 80 Cent sind und die bräuchte jemand, würde ich die auch ohne mit der Wimper zu zucken, wenn ich sie denn gerade als Kleine dabei hätte, geben. Ich habe gerade so ein bisschen Problem damit, wenn da so ein Energy Drink im Spiel ist. Ach, weil,
ja, ist keine Flasche Bier oder Wodka.
Ja, vielleicht bin ich da jetzt auch zu Moralin gesäuert und zu erwachsen, kann sein. Ich weiß es nicht. Ich müsste in der Situation sein, um das wirklich entscheiden zu können. Ich glaube, aus dem Bauch heraus würde ich das Geld geben, aber ich würde es beim Energy Drink nicht zu 100% garantieren.
Das überrascht mich. So, erzähl mal ganz kurz die beiden Geschichten, dann habe ich nämlich nur noch zwei Fragen an dich und die gehen relativ schnell.
Sehr schön. Ich war vor ein paar Monaten in der Innenstadt und dann war da, also in Essen, und dann saß da eben Obdachloser, guckte mich so an und sagt, boah, ich habe so Hunger. Ja, und gegenüber ist Bäcker, ich glaube Kamps, oder?
Ja.
Ist Kamps, ja. So, und dann habe ich gesagt, ja, hol ich dir, was möchtest du, ein Käsebrötchen? Nee, ein Döner. Ich so, bitte? Ja, ich will was Warmes. Ich so, ja, das ist schön gut, du kostest ja 8,50 Euro. Ey, das fand ich, ich hab dem schon wirklich, der hatte Hunger und dann habe ich dem angeboten, ich hole ihm links Brötchen für 2, 3 Euro und dann will der einen Döner für 8,50. Da habe ich so, ne, da bin ich auch gegangen. Das fand ich wirklich unverschämt, wirklich. Und jetzt, Feierabend vor, wann war es denn? Mittwoch, Donnerstag, irgendwie so um diesen Dreh. Ich mache Feierabend, gehe vom Hofbräu zum Tiefgaragenstellplatz und auf dem Weg dahin, am Haus der Technik in Essen, auch mutmaßlich obdachlos, eine Dame bettelte und ich ging an ihr vorbei und sagte, Entschuldigung, haben Sie vielleicht 5 Euro für mich? 5 Euro! Aber wo ich mir denke, 50 Cent, 1 Euro, wenn du das ein paar Mal machst, dann hast du deine paar Euro und dann kannst du dir was zu essen, zu trinken, meinetwegen auch Alkohol, was auch immer, holen. Aber haben Sie vielleicht 5 Euro? Das finde ich, bin ich da in einem anderen Zeitalter gerade gefangen, dass ich...
Inflation greift auch bei
ja, denen. Ja, natürlich. Das ist, Schweden oder in Finnland haben ja ganz viele Obdachlose tatsächlich vom Staat so ein Lesegerät, das du mit Karte da zahlen kannst. Das finde ich gar nicht mal so schlecht, weil das sind so Gesellschaften, wo du halt kaum noch Bargeld hast. Da finde ich, ist das ein nachvollziehbarer Schritt, dass du da so ein bisschen das Ganze modernisierst, technisierst. Aber bitte, 5 Euro? Ganz ehrlich, ticke ich da weltfremd? Oder ist das wirklich unverständlich?
Aber sie denkt sich, bevor sie 20 Leute fragt, fragt sie nur 3.
Ja, genau. Ja. Nee, das war, wie gesagt, auch da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich in dieser Situation weder war, noch hoffentlich nicht reinkomme, weil die tun mir auch wirklich leid. Also, da war ich bis heute, wie man merkt, sprachlos.
So, vorletzte Frage.
Ja, komm.
Was ist für dich das schönste Kompliment? Mit einem Satz, wenn jemand das zu dir sagt.
Achso, für mich, ich dachte, dass das ich machen könnte.
Nee.
Das Schönste, mir fallen so 2 ein. Ich mag es, wenn man mich lustig findet, also nicht wenn man über mich lacht, sondern mit mir, beziehungsweise wenn man meine Art, meine Witze oder was lustig findet und meine Intelligenz gelobt, für meine Intelligenz gelobt werden, hasse ich, aber für mein Wissen, da geht meiner ab. Also das finde ich immer wieder, ist so.
Ja.
Das ist, da mache ich auch keinen Hehl draus. Deswegen bei so Kneipenquizabenden, wenn ich die richtige Antwort, dann mag ich es, wenn man mir auf die Schulter klopft und sagt, ja, hast du gut gemacht. Das sind so Sachen.
Sehr schön.
Ja. Was ist bei dir?
Puh.
Du bist ja so ein, du willst ja geliebt werden.
Mhm.
Und ich glaube, das spielt da irgendwie mit rein, oder?
Nee, ich glaube... Nee?
Okay, wie jetzt gedacht?
Es gibt ja ganz, ganz viele schöne Komplimente. Aber ich glaube, wir reden jetzt ja mal einfach von... Du bist jetzt ja auch nicht auf eine spezielle Person oder so gegangen, sondern wenn einfach jemand dich...
Grundsätzlich.
Für meinen Humor möchte ich nicht gelobt werden. Das weiß ich zum Beispiel. Da brauche
ich... Ja...
Bitte.
Auch für deine Bescheidenheit.
Ja, natürlich. ich glaube, du strahlst. Und damit meine ich nicht Tschernobyl 86, sondern ja. Wirklich nicht, nicht mein... Nicht, ja, mein Geburtsjahr.
Ich hätte es 85 gesagt. Okay.
Boah, jetzt...
Ja, ist egal. Siehst du, ich will ja für mein Wissen gelobt werden und das wahrscheinlich... Jetzt will ich es aber... Jetzt will ich's,
ja,
gut, jetzt
google ich's. Aber es geht auch gar nicht dieses, wie du strahlst was aus, sondern einfach diese Positivität, du strahlst, wenn du... Ne, du machst... Verstehst du das, was ich dir damit sagen
möchte? Ich verstehe das voll und ganz.
Ja. Du googelst jetzt wirklich Tschernobyl.
Ja.
Schreibst du es mit Tschernobyl?
April 86.
Gut. Danke. Ja, ich möchte auch für mein Wissen gelobt werden. Dankeschön.
Kriegst du.
YouTube gemacht. Und die letzte Frage.
Ja, komm.
Und ich glaube, dass die relativ schwer für dich ist. Ich hätte gerne aber trotzdem noch eine Entweder-Oder, die schaffen. Wir können heute auch mal ein bisschen überziehen.
Nee, können wir nicht.
Warum?
Weil die furchtbare Eröffnungsfeier gerade schon losgegangen ist.
Ah.
Wir wollen doch gucken, wie Donald Trump ausgebuht wird.
Okay.
Im Finale.
Dann
Argentinien, Spanien. Mein Tipp übrigens 1-2 für Spanien.
Mein Tipp 2-1 für Argentinien.
Ah,
einfach nur, um dich zu ärgern.
Ja,
Arschloch. Beschreibe Liebe mit nur einem Wort. Ich gebe dir maximal 2.
Okay. Vertrauen. Ein zweites Wort.
Du kannst auch nur eins nehmen.
Naja, Vertrauen ist da schon... Vertrauen ist das eine.
Ich habe nur eins.
Warte.
Wenn ich ein zweites, hätte ich auch noch ein zweites, aber ich würde nur eins nehmen.
Boah. Nee, dann bleibe ich bei Vertrauen, weil ich finde gerade kein zweites Wort, was für mich dann das Ganze rund macht.
Also ich habe eine 1a und eine 1b-Lösung für mich. Ich hatte aber auch ein bisschen mehr Zeit.
Ach, ehrlich?
Ja.
Menschenskind, ich dachte, du hättest das auch gerade hervorgebracht.
Meine 1b-Lösung ist bedingungslos. Finde ich. Meine 1a-Lösung finde ich noch cooler.
Ja, bitte.
Ist Tiefe. Weil Tiefe impliziert alles. Vertrauen, Verbundenheit, Gemeinsamkeiten. Tiefe ist ein wunderbares Wort, um Liebe zu definieren.
Das finde ich auch schön, ja.
Guck mal, dann haben wir das Pfarrerfliege zum Abschied.
Bitte.
Das Wort zum Sonntag.
Wie hieß er mit Vornamen?
Pfarrer, dachte ich.
Ja, richtig.
Sein Vater. Vornamen.
Ich glaube Jürgen.
Jürgen Fliege.
Ich glaube, es war, ja, ziemlich sicher Jürgen Fliege, ARD
damals. Ich möchte dich kurz für dein Wissen loben.
Ja, das ist lieb. Danke.
Das und damit können wir auch. Das ist ein wunderbares Schluss.
Ja, besser wird es heute.
Nee, heute nicht.
Also, habt einen schönen Start in die Woche. Hoffentlich mit dem neuen Weltmeister Spanien. Und ja, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.